Bitte, bevor ihr das AMR Extra mit Martin Nordwein und mir zu Charlie Kirk hört, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass diese Art Inhalt möglich ist, weil wir Patreon haben. Also unabhängiger Journalismus möglich gemacht durch Hörerinnen und Hörer, die uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen, damit wir nicht abhängig von Werbung sind und vor allem, damit wir einen Cashflow haben, mit dem zum Beispiel ich Martin ein neues MacBook Air gekauft habe. Damit er hier mitmachen kann. Also ernsthaft, euer Geld ist in ein MacBook geflossen, weil Martin einen Computer von 1998 hatte, mit dem er immer unsere Gespräche aufgenommen hat.
3,8 Kilo hat er gewogen.
Du musst da reinsprechen.
Ich wollte nur nochmal gerade sagen, er hat 3,8 Kilo gewogen.
Und die Batterie hielt 10 Minuten.
Sieben Minuten.
Also, danke von Martin, danke von mir. Unterstützt bitte unabhängigen Journalismus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das hier ist ein AMR-Extra mit der Frage, wer ist eigentlich Charlie Kirk und was ist da eigentlich alles gerade passiert? Mit Martin Lautwein und mir, Thilo Mischke.
Guten Tag.
Guten Tag, Martin. Ja, du hast gleich in dem ersten Versuch dieser Anmoderation, die ich abgebrochen habe und dann nochmal neu gestartet habe, gesagt, wir müssen auch unbedingt mal über dieses Konzept dieser Diskussionsrunden sprechen.
Ja, vor allen Dingen dieser politisierten Diskussionsrunden in sozialen Medien und auch so öffentlichen Veranstaltungen. Also Charlie Kirk war jetzt nicht der Einzige, der das so abgehalten hat.
Das machen ja mittlerweile sehr viele. Also es ist wie so ein Genre, was entstanden ist in den sozialen Medien, finde ich, wo Menschen politisiert polemisieren. Also und dann daraus Comedy-Content machen, also dieser oder unterhaltsamer Content, wo es darum geht, die andere Person sprachlos zu machen oder die andere Person in so eine argumentative Ecke zu drängen. Und das habe ich das erste Mal bei Charlie Kirk gesehen, vor 3 oder 4 Jahren. Und das wurden dann immer mehr Menschen, die das gemacht haben in den USA mit dem Trump-Lager, also wo Wählerinnen und Wähler von Donald Trump eben in diese argumentative Ecke getrieben wurden. Dann gibt es die Variante mit evangelikalen Christen, es gibt die Variante für Gaza-Palestine, Israel-Konflikt, also für alle politischen Konflikte gibt es mittlerweile so eine Art Debattierkonzept, dass du die Leute in die Ecke rein debattierst.
Ja, also das ist ja auch dieses Change-My-Mind-Thing und ich glaube, das ist halt so das eine Ding, dass es da halt vor allen Dingen irgendwie das Ziel bei diesen ganzen Formaten und auch so bei Charlie Kirk war es ja genauso, geht es ja nicht darum, dass man eine gepflegte politische Diskussion führt, sondern dass man das Gegenüber bloßstellt. So und auch gerade da, und ich glaube, das ist immer so das Bezeichnendste, und da muss man auch deutlich sagen, das gibt es in allen Lagern. Also wir haben das auch, sage ich mal, in linke Content-Creator, die das genauso machen. Die Problematik ist natürlich immer die, dass das ja auch auf deren eigenen Kanälen gepublished wird, so, ne? Also sozusagen, der kann den ganzen Vormittag irgendwo sitzen und diese Veranstaltung zum Beispiel führen. Und da können durchaus Personen sein, die auch gut argumentieren können.
Mhm.
So, und die vielleicht auch seine Position widerlegen, aber die landen ja am Ende nicht in seinem eigenen YouTube-Kanal. Und ich glaube, das ist halt immer so diese Schwierigkeit, dass ja am Ende mit diesen Formaten, die diese Creator oder wie die sich nennen möchten, machen, wird ja am Ende immer so ein gewünschtes Bild geschaffen und weiter publiziert.
Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Das Bild, was wir von Charlie Kirk haben, ist ein Best-of von Charlie Kirk, weil das Bild, was außerhalb dieser Veranstaltung, die er mit Turning Point USA gemacht hat, existiert, ist wirklich ein von ihm kuratiertes Bild. Also so, und von ihm und seiner Organisation kuratiertes Bild. Und was mich tatsächlich auch wirklich überrascht hat jetzt in den letzten Tagen seit der Erschießung, der Ermordung von Charlie Kirk, ist, dass diese Art Debattenkultur auch in Deutschland verwendet wird als Beleg für Free Speech.
Absolut. Und aber auch auf allen Seiten. Also ich möchte das gar nicht gutheißen, ne? Also man hat jetzt gerade, sag ich mal, aus der eher linken, also meiner oder auch deiner politischen Ecke, ja viel Kritik an diesen Debattierformaten, wie Charlie Kirk zum Beispiel, gelesen in den letzten Tagen. Gleichzeitig ist es aber auch, dass wir sowas genauso haben. Also ich meine, als bestes Beispiel, und Grüße gehen raus, markant zum Beispiel, ich finde den super witzig, aber am Ende vom Tag ist es ja genau das Gleiche. Und ich glaube auch mal, abseits davon, dass es halt keine wirklichen politischen Diskussionen sind, die da stattfinden, sondern dass es immer das Ziel ist, das Gegenüber bloßzustellen, hat das ja auch immer, also weißt du, wie ich meine, ich gehe absolut nicht d'accord mit den Meinungen der AfD oder irgendwelchen anderen rechtsextremen Gruppierungen. Gleichzeitig ist es aber auch dieses Bild, dass die alle dumm sind oder dass die alle ihre Positionen nicht ausargumentieren könnten, total falsch.
Ja.
So, ne? Und das ist ja aber dieses Bild, was da erweckt wird. Das machen wir, dass jeder Rechte quasi im Endeffekt ein ausgewachsener Hauptschüler ist, der irgendwie nach mit 15 von der Schule runter ist, so. Also ohne das jetzt abwerten zu wollen, ne? Aber du weißt, was ich meine. Und ist Charlie Kirk, der jede ansatzweise queerfreundliche Person irgendwie als hysterisch und absolut inkonsequent in ihrem Leben dargestellt hat.
So. Tatsächlich habe ich das, ich habe ja Charlie Kirk live erlebt. Ich war ja im November letzten Jahres in der George Mason University in, ich weiß gar nicht, in welchem Bundesstaat das ist, aber ich war in der Universität, um ihn zu treffen. Also ich wollte ihn für unsere Dokumentation, die ja auch gerade für den Fernsehpreis nominiert war, über die USA und den Wahlkampf in den USA, wollte ich ihn treffen, weil er schon auch eine wesentliche Rolle spielt in diesem Wahlkampf und jetzt mittlerweile eine, wie sagt man, überhöhte Rolle. Also er wird jetzt dargestellt, als hätte er sozusagen die Jugend begeistert für Donald Trump. Dem würde ich nicht zustimmen, das war letztes Jahr noch nicht so. Er war ein Phänomen. Er hat an den Universitäten, die er besucht hat, obwohl er mit Turning Point USA seine Diskussionsforen gemacht hat, hat er total polarisiert. Also es ist auch nicht so, dass der in die Universität kam und alle sich gefreut haben, sondern es gab Gegenprotest, den wir begleitet haben. Viele StudentInnen der Universitäten waren auch genervt, dass der kam. Also an der Universität, an der ich war und die Leute, die ich gesprochen habe, also das ist anekdotische Evidenz in diesem Fall, war es so, dass die Leute gesagt haben, der sorgt halt so für Unruhe, der polarisiert, der sorgt in Zeiten wie diesen für eher ein negatives Bild. Und was viele auch, was ich wirklich überraschend fand, war, viele haben eben auch diesen christlichen Einschlag kritisiert. Also weil sie meinten, wir führen jetzt hier eine politische Debatte und diese junge Generation differenziert da schon sehr stark auch nochmal, die mit denen ich gesprochen habe, zwischen einem christlich-religiösen Staat und einer christlich-religiösen Motivation zu debattieren und einer politischen Motivation zu debattieren. Und das fand ich sehr interessant, dass es dann doch schon sehr differenziert war innerhalb dieser Universität, an der ich war.
Ja, absolut verständlich. Also ich glaube, dann da auch wieder, ich glaube auch, ist auch töricht jetzt wieder zu sagen, und ich glaube, da sind wir auch wieder, dass ja auch jetzt zum Beispiel jeglicher Kritiker an Charlie Kirk oder jegliche Person, die nicht ganz so traurig über den Abgang von Charlie Kirk ist, wobei ich als entschiedener Gegner dieser Person finde, dass das durch nichts zu legitimieren
ist. Ich war richtig, also ich bin kein Freund von Charlie Kirks Argumentationen. Mich hat das richtig getroffen, als ich erfahren habe, dass der gestorben ist. Mich hat das richtig bewegt. Auch eine Kollegin von mir hier im Büro, richtiges, so, das ist doch scheiße, dass wir da wieder angekommen sind, dass wir politische Gegner erschießen und sie nicht rhetorisch und argumentativ.
Ist aber tatsächlich spannender Punkt, da würde ich auch gleich, dass wir da nochmal drüber reden, weil wir uns da, glaube ich, auch alle so ein bisschen ertappt fühlen. Also einfach so als Beispiel, erst im Juni wurden zwei demokratische Abgeordnete in Minnesota erschossen.
Die wurden ja hingerichtet, das war dieses
hingerichtet Ball, ja. Und zwei weitere schwer verletzt. Und das hat uns nicht so interessiert wie jetzt Charlie Kirk. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir nochmal nachher drüber reden müssen.
Also ich glaube, uns beide hat es genauso interessiert und mich hat es auch genauso bewegt wie die Ermordung von Charlie Kirk jetzt. Weil das Ermorden politischer Akteure ist immer wirklich, also irgendwie so ein Anzeigetichen in der Evolution, das ist irgendwie so ein, es geht der Gesellschaft besonders schlecht jetzt gerade, dass das passiert. Es, nichts rechtfertigt einfach das Ermorden von Menschen, die politisch anderer Meinung sind. Nichts, um ehrlich zu sein, nichts rechtfertigt Mord.
Naja, außer natürlich, wenn man jetzt Charlie Kirk zitieren würde wieder, das Recht eines jeden, Schusswaffen tragen zu dürfen.
Das ist ja so schwierig auch in dieser Argumentation um diese Person, dass ja so ganz oft jetzt auch, das gab es ja auch im Nachgang, Leute wurden dafür gekündigt, wenn die das gepostet haben in den USA. Also es gab hunderte von Entlassungen, die eben Argumente von Charlie Kirk gebracht haben, die seinen Tod betreffen. Ohne dass er je wusste, dass aber das mal gemacht wird.
Lass uns da vielleicht mal einfach jetzt mal von Anfang an losgehen hier mit Charlie, wo er
ich würde mal sagen, ich mache mal ganz kurz einen Abriss über sein Leben.
Ja.
Also 1993 wurde er in den Arlington Heights in Illinois geboren. Ist ein, ich würde sagen, also es überrascht uns beide jetzt glaube ich kaum, wohlständig aufgewachsen. Er ist sozusagen in gutem Hause aufgewachsen, Vorstadtleben, wie man sich es vorstellt, Haus, Picket Fences.
Moment mal, möchtest du mir jetzt hier gerade etwas erzählen, dass Leute mit Wohlstandshintergrund auch dazu neigen, rechts zu werden?
Das möchte ich damit nicht sagen. Er war, und auch das ist wenig überraschend, früh politisch interessiert, hat aber, und das ist jetzt die erste Überraschung in seinem Lebenslauf, finde ich, keinen College-Abschluss. Er hat sein Universitätsstudium, sein College abgebrochen, um wirklich zu sagen, ich werde Aktivist. Ich werde politischer Aktivist, ich gehe jetzt da auf die öffentlichen Bühnen und veröffentlicht seinen ersten Artikel mit 18 im Breitbart. Und Breitbart war damals ein extrem, heute ist es glaube ich nicht mehr so wichtig, eins der ersten großen Propagandamedien der extremen Rechten in den USA unter der Chefredaktion von Steve Bannon, hat in der ersten, im ersten Wahlkampf von Donald Trump sehr großen Einfluss genommen auf die Wahlentscheidung und die Wahlergebnisse.
Finde ich tatsächlich auch immer spannend, ne, wenn wir jetzt wieder da nämlich zurück sind, weil er hat ja Turning Point USA 2012 gegründet und es wird ja immer so, also auch so ein bisschen
auch mit 18,
und es wird ja immer so dargestellt, dass er so im Windschatten von Trump irgendwie groß geworden ist und so, aber das stimmt halt überhaupt gar nicht.
Ja, so, viel früher.
Also er war halt einfach, also wir haben 2012 noch nicht über Trump geredet oder so gerade angefangen vielleicht damit, ne? Und da hat er das schon gemacht und das ist zum Beispiel was man halt auch sehen muss. So, ne, der war nicht einfach nur ein Mitläufer oder sowas, sondern der war auch jemand, der durchaus schon mager war, bevor man es mager genannt hat.
Der hatte eine richtige Agenda. Er wollte nämlich konservative Werte auf den Campus tragen. Also ihm war, er muss offensichtlich muss irgendwas im College passiert sein. Ja. Er muss wahrscheinlich sehr genervt gewesen sein von diesem eher linken universitären Umfeld und das muss ihn motiviert haben zu sagen, ich werde jetzt hier auf den Campus konservative Werte tragen und zwar gegen wirklich diese sogenannte linke Dominanz. Das war erfolgreich. Er hat sehr schnell Mitglieder für Turning Point USA, Menschen, die Mitstreiter gefunden. Es gab Campus-Chapter, in den sozialen Medien wuchs er super schnell an mit diesen Debattiervideos, mit diesen What is a Woman? So, das war immer so eine, so besonders gegen Transpersonen hat er argumentiert über die Debatte, was ist Geschlecht, was ist Geschlechtsidentität. Und die ersten Großspender kommen und finanzieren mit sein Turning Point. Später, also viel, viel später, wird Turning Point als politischer Arm verstanden, das, was wir gerade besprochen haben, und Donald Trump hat besonders im zweiten Wahlkampf ihn instrumentalisiert für das Erreichen der jungen Leute. Also man gab es dann diese Aussprüche, dass Charlie Kirk erreicht eben die jungen Wähler, die eigentlich als verloren galten. Weil eigentlich war ja Donald Trump mal so eine Boomer-Partei. So Mitte 50, 60-Jährige, die sagen, ich will wieder, dass es wieder ist wie in 80ern, wie früher. Aber wichtig sind ja auch die jungen Wähler und die Verantwortung eben wird Charlie Kirk zugetragen, dass er die jungen Wähler rangeholt hat. Seinen richtig großen Durchbruch deutschlandweit, in den USA hat er mit dem Starten der Charlie Kirk Show, das ist ein Podcast, der im Übrigen diese Woche, glaube ich, diese oder nächste Woche von J.D. Vance moderiert wird. Also man muss mal gucken, was das bedeutet. Also was für einen Einfluss dieser Podcast alleine hatte. Der hat nämlich täglich Millionen von Menschen erreicht. Also Millionen von Menschen konnten sich täglich anhören, was Charlie Kirk zu bestimmten Themen meint, zu bestimmten Debatten, zu bestimmten politischen Situationen. Und die zentralen Botschaften dieses Podcasts waren der Kampf gegen die sogenannte Cancel Culture, für konservative christliche Familienwerte und ganz besonders gegen Migration und Abtreibung, hat er eben in diesem Podcast agitiert. Der Stil dieses Podcasts war, ja, so wie er selber auf diesem Campus auch aufgetreten ist, direkt provokativ und immer, wirklich, das ist das oberste Ziel, immer aus auf Polarisierung. Also Charlie Kirk hat ja immer gesagt, er möchte ja einfach nur reden, er möchte ja einfach nur debattieren, aber eigentlich war das wahre Ziel dieser Art der Debatten Polarisierung, also eine Spaltung der Gesellschaft.
Ja, absolut. Und ich meine, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt ist und der auch von sich an dieses Debattierkonzept, was da eben nun mal war, auch anschließt, ist, dass halt auch Charlie Kirk wie auch das gesamte Magerlager sich nicht nur zwischendurch aus Versehen, sondern regelmäßig auf Falschinformationen berufen hat. Mhm. So, ne? Und ich glaube, das ist halt auch einfach nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn du eine politische Ideologie auf Unwahrheiten aufbaust und das wissentlich, Also weißt du, wie ich das meine? Also wenn, du jetzt rechts bist und ich links und wir diskutieren und ich sage, ja, also keine Ahnung, wir gehen um die Fremde der Kulturen und du haust aber auf einmal raus, ein Afrikaner hat ein deutsches Kind bei lebendigem Leibe verspeist. Also jetzt mal ganz übertrieben, ne? Das hat er jetzt nicht gesagt, aber so, wie will ich noch dagegen argumentieren?
Ja, also... Ja, also es ist ja so, besonders bei diesen, wenn du dir diese Videos von Charlie Kirk anguckst, besonders bei den Debatten eben um die Geschlechtlichkeit, ist es ja ein total christlicher Blick, den er darauf hat. Und du kannst ja, so wie man es gelernt hat eigentlich, gehst du ja nicht an die religiösen Werte einer Person ran. Du diskutierst sie ja nicht weg. Er allerdings nutzt sie, um dich ins Schachmatt zu setzen in dieser Debatte. Und das ist halt so, es ist smart. Weil er natürlich immer als smarter Gewinner aus diesen Gesprächen herausgekommen ist.
Naja, und man muss ja aber auch natürlich sagen, es ist ja auch so, wenn man an den Kreationismus glaubt, so, ne, dass Gott den Menschen erschaffen hat und bla 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 bla, so, dann ist der natürlich, also auf seine Argumentationslinie und auch auf eine Argumentationslinie eines großen Teils der amerikanischen Gesellschaft, hat er ja recht.
Ja.
So, das ist ja deren Wissenschaft.
Ja.
So, ne, und das ist ja das Verrückte daran. So, und dann ist natürlich die Sache, inwieweit kannst du diesen Menschen, und das ist auch wieder so diesen Punkt, diese Menschen denn als dumm bezeichnen, weil die an sich nur bei diesem elementaren Teil falsch liegen, ist nämlich die Wissenschaft, auf die sie sich beziehen, also in deren Fall die Bibel. So. Aber das, was sie für das Richtige halten, haben die ja studiert. Die haben das ja studiert. Also du kannst nicht sagen, der ist dumm. Der wird wahrscheinlich die halbe Bibel auswendig runterzitieren können.
Ne, das ist ja, besonders bei den Evangelikalen, ist ja Teil dieser religiösen Selbstverständnis, ist ja dieses Bibelstudium.
Ja.
Dass du da stundenlang mit dem Kugelschreiber kleinste Notizen neben, ich habe Matthäus irgendwas, 22,15, das bedeutet diese Sache, das bedeutet diese Sache, ja. Das ist die Lösung fürs Leben. Also die lesen das, also der evangelikale Christ liest die Bibel eher wie so ein Horoskop. Also da gibt es eben diese Deutung von biblischen Ereignissen auf deinen Alltag, auf deine Ist-Situation. Und das ist natürlich, kann man natürlich machen, wenn man das möchte. Aber es ist natürlich auch keine Lösung für weltliche Probleme.
Absolut.
So einen Bibelsatz zu finden. Aber was ich sagen will, ist, dieser Podcast führt unter anderem und Turning Point USA führt eben dazu, dass eine Nähe zu Trump entsteht. Trump holt ihn auf die Bühne, macht Veranstaltungen mit ihm. Das MAGA-Milieu nimmt ihn auf, würde ich eher sagen, als du sagst ja, dass er schon ganz früh eben diese Haltung des MAGA-Milieus hat. Aber da gab es noch gar kein MAGA-Milieu. Sondern das MAGA-Milieu gibt's jetzt und das nimmt ihn auf in seinen Kreisen als das junge Gesicht. Und irgendwie, heute früh habe ich mit meiner Partnerin darüber gesprochen, die sich auch sehr mit Charlie Kirk auskennt. Und die meinte, es gab ja wirklich diesen Plan. So Trump, Vance, Charlie Kirk. Dass es diese Reihe an Männern gibt, die die USA eben irgendwann gestalten sollen und gestalten. Auch guter Beleg dafür, ich habe ja diese Spiegelreportage über Grönland geschrieben, er war ja auch mit in Grönland.
Ja.
Er war Teil dieser Gruppe, die Grönland psychologisch annektiert haben. Genau. Und das war echt der große Durchbruch, diese Nähe zu Trump, Fox News, Radio Talkshows, beim CPAC, das ist diese rechte Organisation, wo er aufgetreten ist. Und ja, das ist die kurze Sache von Charlie Kirks Leben. Zwei Kinder, eine Ehefrau, jetzt Witwe hat er und
die es fürchterlicherweise mit ansehen mussten, ne? Das muss man
das halt finde ich auch so furchtbar.
Das ist wirklich brutal.
Also. Das ist wirklich, also das und es bleibt ja. Also nee, das Internet vergisst ja nicht und du kannst ja immer wieder wirst du konfrontiert mit der Ermordung deines Vaters oder deines Mannes.
Ja.
Und das ist hart.
Ja.
Ja. Gehen wir mal nach Utah. Also wir haben jetzt ja alle diese Aufnahmen gesehen. Ich möchte, ein Hörer schrieb mir auch schon, kannst du bitte einmal darüber reden, über die Verschwörungstheorien, die es jetzt sofort schon wieder gibt?
Also ich glaube, vielleicht erstmal, um über die Verschwörungstheorien zu reden, müssen wir erstmal so, was ist denn passiert? Mhm. Ne? Also zum einen, er war ja auf diesem Campus, hat da unter dieser Bühne gehockt und gesprochen und wurde dabei erschossen mit einem Treffer in den Hals. So, ne, man hat es gesehen, die Halsschlagader war sofort durchtrennt, tot innerhalb weniger Sekunden. Der wird wahrscheinlich nach einer Sekunde nichts mehr gespürt haben.
Ja.
So, ne, also man muss, da kann man sagen, das war jetzt kein besonders leidvoller Tod. Mittlerweile weiß man so, dass die Schussentfernungen circa 130 bis 150 Meter waren. Also bei weitem nicht so weit, wie man es am Anfang gedacht hatte. Und da muss man dann halt, glaube ich, schon sagen, also Ne, also so diese erste Verschwörungstheorie, die ja sozusagen losging, war, das muss ein Profi gewesen sein. Ich am Anfang übrigens auch, also wir zum Beispiel Freitag
telefoniert. Das war mein erster Satz. Haben Freitag telefoniert, mein allererster Gedanke war, okay, das aber war jetzt ein Profi.
Da hat man ja auch noch von Entfernung so um die 300 Meter gesprochen zu der Zeit. Mhm. So, ne? Jetzt muss man sagen, 130 bis 150 Meter mit einer Jagdwaffe, mit einem Zielfernrohr zum Beispiel, das ist nicht unmöglich. Ne? Also er hat den Hals getroffen, er wollte mit Sicherheit den Kopf treffen, also hat ein bisschen zu kurz gehalten, hat dann am Ende trotzdem geklappt. So, ne? Das ist durchaus ein Schuss, der möglich ist, auch als Erstschusstreffer, gerade in einem Land, und man hat jetzt auch diesen mutmaßlichen Täter, den man da hat, der ja auch eine gewisse Vorerfahrung mit Waffen hat.
Der kommt, genau, der mutmaßliche Täter kommt ja aus einer eine republikanische waffenunterstützende Familie, so habe ich es verstanden.
Genau das, ne? Also so, dass dieser Schuss in der Form möglich war, durchaus. Also so, da glaube ich, da redet man sich um Kopf und Kragen, wenn man irgendwie immer noch davon behauptet, dass das ein Profi gewesen sein muss. Mhm. So. Andere Verschwörungstheorien, die natürlich sofort losgehen, sind Fragen wie, also zum einen der generelle politische Hintergrund von ihm, weil es an sich nichts dazu gibt, diese vermeintlichen Patronenhülsen, wo linke Nachrichten eingraviert gewesen sein sollen, wurden ja auch bisher nicht gezeigt. Auch so, wo man sagen muss, so Bella Ciao und Hey Fascist Catch und dann noch aus diesem Spiele-Ding.
Hell, der war 2, ja. Habe ich gestern Abend mir noch angeguckt. Das ist interessanterweise einfach so ein Nerd-Kram,
ja,
den man findet. Also er wurde auch als Reddit-Boy bezeichnet, also Reddit-Junge, also so das ist ein Nachrichtenforum oder ein Forum, wo man alles Mögliche diskutieren kann, was ich persönlich extrem liebe. Also ich liebe Reddit, habe auf meinem Telefon mittlerweile Instagram gelöscht, nur noch um meine Zeit in Reddit investieren zu können. Ein Jugendlicher.
Genau, und ich meine, es gibt viele Ungereimtheiten, ne? Auf den Bildern, wie er flieht, sieht man diese Waffe nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, ein Rucksack, war diese Waffe in dieser Zeit zerlegbar? Das sind natürlich ganz viele offene Fragen. Auch was ist da abgelaufen? Sachen, die keinen Sinn ergeben. Warum hat er die Waffe da liegen lassen? Und all diese Sachen, ne? Warum hat er die Waffe nicht einfach auf dem Dach da liegen lassen? Mhm. So, ne? Und diese ganzen Geschichten. Und das sind ja auch alles berechtigte Fragen. Ich glaube aber auch teilweise, ich nenne da als Beispiel zum Beispiel immer meinen Hund. Mhm. Ne? Also sie klingt so total dumm, aber wir haben immer so diesen Anspruch, dass Dinge auch aus unseren Augen einen Sinn machen müssen und dass Entscheidungen nie impulsiv sind. Also so, ne, wir treffen ja den ganzen Tag impulsive Entscheidungen, aber bei einer Person, die einen Terroranschlag macht zum Beispiel, erwarten wir, dass sie in diesem Moment des Anschlags keine impulsive Entscheidung trifft. Das kann ja sein, der läuft seine geplante Route und sieht vorne ein Polizeiauto und sagt, oh, ich ändere meine Route, oder denkt, es könnte eins sein. Und ich glaube, das ist so dieser erste Fehler, weil, weißt du, jetzt wieder zu meinem Hund zurück, ich laufe meinem Hund den halben Tag hinterher und frage mich, warum machst du das so, wie du das gerade machst? Und für mich macht es keinen Sinn, für meine Hündin, gut, bei meiner Hündin vielleicht auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, ne? Und ich glaube, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt aber, und ich glaube, der ist viel, viel relevanter in dieser ganzen Sache, das ist, glaube ich, auch so der erste, wenn es dann so hingeht zu diesen Folgen von diesem Ganzen halt, ist halt, die Leute werden ja auch darin begünstigt, an Verschwörungen zu glauben. Weil Punkt 1, wenn wir jetzt da hingehen und sagen, okay, Charlie Kirk war ein guter Redner, der war populär und was auch immer, aber dieser Tod von ihm ist für das rechtskonservative Lager in den USA der Jackpot. Keiner redet mehr über Epstein-Files. Ey, wir haben am 11. September zum ersten Mal seit 2001 nicht über den 11. September geredet. Mhm. So, ne, also dieser Impact von diesem Ganzen. So, da muss man zum einen schon mal sagen, dieser politische Impact von dem Mord an Charlie Kirk ist der größte Sieg für das republikanische Lager. Ich würde sogar sagen, größer als der missglückte Anschlag auf Trump. So, was da gerade passiert
ist. Der missglückte Anschlag auf Trump war ja auch, das war ja auch gefühlt nach 3 Tagen wieder vorbei.
Weil man dem Täter keine linke Ideologie nachweisen konnte.
Ja.
Stimmt. So, ne. Ich glaube, das ist so der
man weiß sowieso erstaunlich wenig über diesen Täter, der versucht hat, Trump zu erschießen.
Ja, wir wissen aber über Tyler Robinson schon alles, inklusive, dass er angeblich mit einer Transfrau zusammen war.
Mhm.
So, ne? Ich glaube, das ist so der eine Punkt. Und dann ist natürlich dieser Punkt, und das ist, glaube ich, dieser wichtigere Punkt, so, können, also so diese Frage, können wir der Regierung trauen? So, alles, was die Regierung Trump seit der Amtseinführung gemacht hat, ist, massiv Einfluss auf sämtliche Institutionen zu nehmen, also auf Polizeien, auf Staatsanwälte, auf die Bundesstaaten selber, auf Universitäten, auf alles, um es auf die politische Linie zu bringen, um der eigenen politischen Linie zu folgen. So. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich einem Sheriff zum Beispiel oder einem Gerichtsmediziner oder einem Gutachter oder was auch immer zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt noch trauen, bei allem, was passiert ist. Man muss mal überlegen, selbst bei uns Deutschen, wo so eine Beeinflussung in diesem Maße nicht stattfindet, wir wissen bis heute nicht, was die Rolle des Verfassungsschutzes bei den NSU, bei der Mordserie des NSU war. Wir wissen, der Verfassungsschutz war da irgendwie mit präsent, aber wie, wissen wir nicht. Also es ist ja, wenn wir jetzt dieses Beispiel Charlie Kirk zum Beispiel, ist es natürlich, dass die Leute also sozusagen dieses Vertrauensproblem haben, dass diese Verschwörungs, weil können wir, also so, das ist so ganz schwierig, weil auch ich hier jetzt Fakten suche. Also ich habe mich wirklich versucht, Fakten zu finden, so, und sitze da und sage, okay, ich habe auf der einen Seite die Verschwörungstheorien, die sagen, okay, hier gibt's diese Ungereimtheit, hier gibt's diese Ungereimtheit, hier gibt's diese Ungereimtheit, und auf der anderen Seite habe ich Institutionen der US-Regierung, die in den, sie seit der Machtergreifung Trumps überall in sämtlich, auf sämtliche Art und Weisen beeinflusst wurden. Du machst, was wir wollen, oder du bist dein Job los. Du sagst irgendwas Kritisches zu Charlie Kirk, noch nicht mal, dass du seinen Mord gutheißt, sondern einfach, ey, der war halt auch ein Reaktionärer. Du bist raus aus dem Militär, Pete Hexet. So. Und dann ist natürlich die Frage, okay, auf welche Quellen kann ich mich denn beziehen?
Weil ja, welches Medium traut sich denn dann noch sozusagen, also es ist krass, wenn du das so zusammenfasst, an welchem Punkt die Demokratie in den USA eigentlich ist und was für ein Indiz oder sogar Beleg der Tod Charlie Kirks ist für die wirklich mehr als marode Demokratie.
Ja. Und ich meine, und das ist ja das Verrückte, ich meine, du weißt doch, so bei mir, so wir reden über die brutalsten Kriegsverbrechen relativ besonnen, weil wir uns auf Fakten berufen. Und hier haben wir jetzt aber irgendwie auf einmal so eine Sache, wo wir sagen, okay, wessen Fakten kann ich denn glauben? So. Und das macht's halt enorm schwierig. Und irgendwie weigere ich mich, zumindest persönlich, nach allem, was die US-Regierung, was Einflussnahme in den letzten Monaten passiert ist, zu gehen, da irgendwelche Institutionen noch als seriöse Quelle mit einzubeziehen.
Ja.
Wenn jetzt in 3 Tagen die Bilder der Patronenhülse auftauchen, wo irgendwas eingraviert geworden ist. Also jetzt mal rein gut, es war ein Repetiergewehr, bla 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 bla, alles gut. Aber so, welcher Schütze graviert in Patronenhülsen so? Ladehemmung, hast du keinen Bock drauf. Weißt du, wie ich meine? So, da gibt's tausend Ungereimtheiten an diesem ganzen Ding. Und ich glaube auch, dass sich dieser Fall, also ich weiß wirklich, ich persönlich bin so, sag aus seriöser Sicht, also aus Seriositätsgründen muss ich sagen, okay, auch den Institutionen der amerikanischen Regierung ist in diesem Fall aktuell nicht zu trauen.
Naja, auch weil sie ja bei dieser Regierung, bevor sie Regierung war, im Wahlkampf schon mit Verschwörungserzählungen, mit Falscherzählungen, mit Lügen ihren Job gemacht hat. Also sie sind diese Regierung geworden, eben genau mit dem, was dich jetzt misstrauisch werden lässt. Also und Donald Trump hat ja als Präsident auch so oft gelogen. Erinnere dich mal an die erste Amtszeit, als die New York Times und auch deutsche Medien noch gezählt haben, was an einer Rede alles nicht gestimmt hat und wie viel Lügen der verbreitet hat. Das interessiert jetzt überhaupt keinen mehr.
Nee, natürlich nicht.
Es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, was der sagt.
Natürlich nicht. Und, ne, und dazu kommt natürlich, und da sieht man auch wieder, wie gut das passt, dass all diese Bilder, die gerade entstehen, also zum einen die politische Agenda, die dahinter steht und bereit ist, ne? Repression, also man wirft den Demokraten das irgendwie vor, ne? Also so, wo man sagt, also Entschuldigung, dieses vermeintlich linksextreme Lager in amerikanischen Universitäten hat ja auch Biden angegriffen wegen seiner Israel-Politik. Ne? Das ist so der eine Punkt. Die Bilder, die einfach gerade entstehen, also ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast, Charlie Kirks offener Sarg.
Du meinst, wo die Witwe seine Hand küsst und sagt, es geht jetzt weiter und wir werden...
Genau, und man sieht ihn da liegen und ich meine, er sieht friedlich aus, er sieht gut aus. Er hat diesen Verband um den Hals und durch den Verband kommt noch ein kleines wenig Blut durch.
Aha.
Also so, weiß ich nicht, also weißt du, wie ich das meine? Das ist ja bewusst so präpariert.
Insbesondere, weil du ja, glaube ich, da gar kein Blut mehr im Körper hast an dem Moment, ne? Da wird ja, glaube ich, bei der Präparation werden auch die Körperflüssigkeiten ausgetauscht.
Ja, also ich möchte mich jetzt normalerweise ja, ich möchte jetzt auch nicht den großen Rechtsmediziner machen, warum das nicht möglich ist oder warum doch. Aber ganz klar ist, das ist bewusst dort, dass dieses Blut da durchkommt, weil das diese Bilder sind, die man haben möchte. J.D. Vance und seine Frau, die den Leichnam persönlich überführen. Übrigens auch, der diese Medal of Freedom bekommen hat, direkt posthum von Donald Trump und sowas. Das ist ja auch ein Mythos, den man gerade schaffen will. Und ich glaube, auch da sind wir wieder so dieses daran Verrückte, dass, wo wir eben schon gesagt haben, der war lebendig bei weitem nicht so viel wert, wie er jetzt als Tote ist. So. Und gleichzeitig wird natürlich die US-Regierung jetzt hingehen und wird repressive Maßnahmen, auch Maßnahmen gegenüber oppositionellen Kräften, und da sind nicht nur Studenten an Universitäten gemeint, sondern auch zum Beispiel die Demokratische Partei, massiv hochfahren.
Sag mal, ich möchte einen Hot Take wagen.
Ja.
Ist Charlie Kirk, was Horst Wessel für Adolf Hitler war?
Ich glaube, in einem gewissen Punkt, also auch Hitler vielleicht ist natürlich immer riskant.
Ja, ich will, es geht nur um diese, also geht jetzt nicht
so. Er ist ein Märtyrer.
Genau, darum geht's.
Ja. Er ist ein Märtyrer und er hat ja nur geredet. Er hat ja nur, ist ja nur für die freie Meinungsäußerung eingestanden, so, ne? Und das ist natürlich, ja.
Also, weil es ist schon, also die Parallelen sind schon irre. Also sozusagen irgendwie schließt sich extrem jungen Jahren, also Horst Wessel der NSDAP an und wird dort Redner und Agitator. Also es ist einfach total krass. Und im Alter von 22 Jahren, 1930, wird er erschossen, beziehungsweise wird in einer Auseinandersetzung mit einem Kommunisten angeschossen und stirbt kurze Zeit darauf. Und nach seinem Tod wird er in der NS-Propaganda eben stilisiert zum Märtyrer der Bewegung. Und Charlie Kirk wurde ja sofort zum Märtyrer. Ich glaube, Trump hat ihn sofort in diesen Status erhoben.
Ja, und ja auch nicht nur das, ne, und jetzt kommen ja so diese ganzen anderen Sachen, so diese Gewalt- und Rachefantasien in der amerikanischen Gesellschaft, die gerade kommen, so dieser Aufruf zum Gründen von Bürgerwehren, jeder von euch kennt einen, so, ne, Leute, ich habe gestern irgendwie sowas gesehen, irgendwie so ein Twitter-Influencer oder X-Influencer oder wie man das jetzt nennt, hat dann so geschrieben, dass sie gerade an einer Database arbeiten, wo jetzt schon über 200.000 Personen drin sind, die den Tod von Charlie Kirk in den sozialen Medien gut geheißen haben.
Furchtbar. Ich fliege in 3 Tagen in die USA. Ich überlege, ob ich auf die Beerdigung von Charlie Kirk gehe, um darüber zu berichten. Es wird jedes Mal mulmiger. Ich war in den letzten 48 Monaten, ich glaube 6 oder 7 Mal in den USA. Und es wird jedes Mal bedrohlicher, wenn man in dieses Land einreist. Das ist jedes Mal, die Stimmung wird härter, die Einreise wird strenger. Ich wurde mehrmals rausgezogen und musste erzählen, warum ich, was ich da wirklich mache. Also es ist so krass, wie sich dieses Land verändert.
Ja, natürlich. Und es ist ja aber auch, und ich glaube auch das, und so ein Punkt, und ich glaube, das ist auch so das Wichtige, so, ne? Charlie Kirk ist ja nicht das erste politische Hassverbrechen in den USA. Man muss auch fairerweise sagen, er ist nicht das erste, so, ne, das, ich habe einfach mal angeschaut. In den letzten Jahren, seit 2015, also seit kurz vor der Machtergreifung von Trump, 2015 Charleston, South Carolina, 9 Tote, rassistischer Hassmord, also Amoklauf. 2018 in Pittsburgh, 11 Tote. 2019 in El Paso, das war dieses Walmart-Shooting, weißt du? So, 23 Tote. 2022 Buffalo-Supermarkt-Shooting, auch rassistisch, 10 Tote. Dann 2023 Jacksonville, Florida, 3 Tote. Und das sind halt einfach nur Amokläufe mit rechter Gesinnung. Wir hatten 2017, kannst du dich noch an Heather Heyer erinnern, die bei, da war doch dieser große United Right Marsch und sie lief auf den Gegenprotest und wurde von Neonazis überfahren.
Da gibt es ein Video auch zu, glaube ich.
Genau.
Ja.
Ne, wir hatten im Juni 25 dieses Jahr diese 2 toten demokratischen Politiker. Wir hatten und 2 Verletzte. So, ne, also so diese Gewalttat, der Sturm aufs Kapitol. So all das, also diese Gewalt ist ja die ganze Zeit da. So, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, linke Gewalt, also ja, also zum einen, es gab diesen, jetzt, also wenn man das als...
wir nehmen jetzt mal die Informationen, die wir haben.
Und sagen, es wäre ein Linker
gewesen.
Okay.
Ich glaube, wir müssen uns in Zukunft auch mit einer neuen Begrifflichkeit arbeiten, weil selbst in deutschen Debatten funktioniert ja dieses Links-Rechts überhaupt nicht mehr, weil... Wenn du dir jetzt auch die, zum Beispiel, um jetzt mal einen richtigen Exkurs zu machen, die Kommunalwahl gerade in NRW anguckst,
ja.
Also was ist denn, wenn 26% der Leute da irgendwie oder 24% wollen AfDler in kleinstpolitischen Ämtern haben, dann denke ich auch so,
was? Nee, es waren nur 15, oder? Die AfD hat richtig abgekackt.
Nee. Warte.
Guck doch mal rein. Also ich habe gestern Abend geguckt, da war die AfD irgendwie so bei 17%.
Nee,
oder so.
Das ist ja für NRW total viel.
Ja, die haben ihren Wert verdreifacht, ja.
Ja.
Aber also ich glaube, das waren... war nicht so viel in NRW.
Warte. Das ist die drittstärkste Kraft auf jeden Fall.
Ja, CDU, SPD.
Achso, das war in Köln.
Ja, in Köln.
In Köln war ja. Das genau. Das war nicht ganz NRW, sondern die Ergebnisse betrugen sich 14,5%. Danke für die Korrektur. 14,5% aufs ganze Bundesland. Über 20% in Köln.
Fast ein bisschen traurig ist, weil Köln eine schöne Stadt ist.
Das und das, ich meine, dazu enthalte ich mich, ob das jetzt traurig oder fröhlich ist. Aber es ist auf jeden Fall eben ein Zeichen, was ist eigentlich noch rechts?
Ja,
wenn ein Viertel der Leute in Köln wollen, dass da Ämter übernommen werden von Menschen einer nachweislich rechtsextremen Partei.
Ja, ich glaube, da sollten wir dann weniger über rechts und links, sondern
das wollte ich nur sagen damit.
Reaktionär und rassistisch.
Genau.
Das ist, da hast du recht, ja.
Ja. Also in Zukunft in diesem Podcast, wenn wir weiter darüber reden, reden wir über reaktionär und rassistisch.
Ja.
Kurze Erklärung, was reaktionär ist.
Na, reaktionär, also ist zum einen ja Rückschritt. Also sozusagen, also man könnte jetzt sagen, das ist die extreme Form von konservativ.
Und
konservativ, Konservatorium, erhalten, alte Werte erhalten, keine Ahnung.
Und ich glaube, rassistisch müssen wir nicht nochmal erklären.
Nee.
Das versteht man.
Nee.
Wir waren aber bei dem Punkt.
Wir waren bei den Gewalttaten, genau.
Bei den Gewalttaten von links, genau. Also genau. Wir nennen jetzt, dann nennen wir es sie mal Gewalt, bleiben wir mal kurz bei dem Begriff.
Da, ne? Und ich meine, klar, ne, da hat es jetzt diese Gewalttat gegeben, was auch dieses Jahr, und ich glaube, das ist halt auch so wieder dieses, diese Transperson, die diesen Amoklauf in dieser katholischen Schule, auch in Minnesota, diesen Sommer, August gemacht hat, ne, wo 2 tote Kinder sind, 17 Verletzte, ne, die Täterin hat sich am Ende selber getötet. Ich finde, das ist aber zum Beispiel übrigens sehr interessant. Also so diese auch da wieder, ne, wenn wir uns das Framing angucken, weil wir haben ja zum Beispiel die sagen wir mal, diese Trump-Administration und diese ganze politische Bubble dahinter, die ja Transpersonen per se als mentally ill bezeichnet und alles, außer wenn sie Amok laufen, dann ist es eine politische Tat. Während wenn ein rechter Amok läuft, dann ist die Tat mentally ill. So, ne? Also auch da wieder spannend, so wie man diesen Begriff benutzt, wenn man ihn wenn man ihn braucht. Und ja, auch da zum Beispiel jetzt wieder spannend, also Trump hat ja relativ schnell dann so irgendwie so getwittert, auch irgendwas zu Trans und allem. Ich glaube, ich habe das Zitat sogar hier, das müsste man nämlich eigentlich mal vorlesen. Hab ich? Nee, ich hab's nicht. Schade.
Das kriegen wir raus. Ich such mal, erzähl du mal weiter.
So, auch, naja, auch einfach, dass man ja jetzt auch da wieder ganz schnell diesen Link zu Trans hatte.
Ja.
Ne, dass jetzt seine Mitbewohnerin in der Universität trans sein soll. Und
warte, Unterbrechung. Weißt du, wie Trump Charlie Kirk nennt?
Nee.
Nicht Märtyrer der Bewegung, sondern Märtyrer der Wahrheit.
Oh Gott. Ja gut, dann. Ich glaube, ich habe das Zitat dazu, was Trump initial gesagt hat. Moment, das schneiden wir eh so ein bisschen, ne, dass das weg ist. Ah, nee, ich hab's doch nicht. Gut.
Fokus schreibt im Übrigen, sehe ich gerade, ist ganz interessant. Charlie Kirk, ein Rassist und Hassredner, das ist nicht Journalismus, sondern blanke Propaganda.
Da habe ich gestern auf YouTube gesehen, habe mich auf einmal gefragt, hä, war Fokus nicht irgendwann mal so politisch gemäßigt gewesen oder sowas? Oder ich habe da irgendwas verpasst, was mit Fokus passiert ist.
Das ist ja witzig, dass der Fokus sich dann tatsächlich so. Sozusagen, der eben diese Schiene fährt, dass man jetzt darüber diskutiert, wie richtig darüber geschrieben und berichtet wird.
Ja.
Also, dass Kritik an der Person automatisch für den Fokus, Chefkorrespondent Ulrich Reitz automatisch Propaganda ist. Also, kritisierst du Kirk, machst du Propaganda für links.
Was totaler Bullshit ist, natürlich. Aber, Ja, aber Fokus, so, ne, so, sag ich mal, da geht's wahrscheinlich auch ums Polarisieren auch ein bisschen, ne? Oder? Also weiß ich nicht. Zitat finde ich nicht, aber auf jeden Fall, da ging's auch. Ich glaube einfach nochmal so dieses genaue Statistiken in den USA, was politische Gewalt angeht, ist halt schwierig, ne? Weil zum einen, wer hat die Statistik gemacht, wo, also auch so einfach in verschiedenen Bundesländern, auch wie wird was gewertet? Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, Amokläufe generell finde ich immer ganz schwer politisch zu deuten. Also weil der Täter ja oder die Täterin generell ein menschenfeindliches Bild vertritt, so mit der Tat, die sie begeht. Und das ist so der eine Punkt. Man sieht es auch immer wieder, wenn man es da teilen muss, Black Panthers, super Beispiel dafür, laufen als linke Gewalt so. Ne, in vielen Statistiken. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass es eigentlich eine Anti-Oppression-Movement ist, nochmal eine eigene Form der Gewalt. Oder man könnte sogar sagen, streng genommen ist es vielleicht sogar, also nicht meine Meinung, aber man könnte argumentieren, es sei rassistische Gewalt.
Mhm.
So, ne? Also ich glaube, das macht es halt ganz schwierig. Und deswegen finde ich, sollte man auch generell weg von diesem das ist jetzt so oder die haben mehr oder die haben mehr. Ich glaube aber jetzt halt irgendwie jetzt.
Menschen sterben, das ist die Scheiße. Menschen sterben und niemand sollte in einer Schule, in einem Supermarkt, aber bei einer, auch nicht bei einer, bei einem Debattenformat namens Turning Point in der USA, in den USA, auf einer, an einer Uni erschossen werden.
Ja.
Niemand. Das sollte einfach nicht passieren.
Absolut nicht, ne? Ich glaube irgendwie dieses, letzte, die amerikanische Linke, die ja da auch immer irgendwie so als das Ding dargestellt jetzt.
Da würde ich gerne mal eine Sonderfolge mit dir machen. Was ist die amerikanische Linke? Ich verstehe das nämlich nicht so richtig.
Also ich glaube, man kann das relativ schnell abarbeiten. Es ist so genauso wie, dass es nicht die deutsche Linke gibt. So,
ja.
Ne? Also es gibt verschiedene Strömungen mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Hemmschwellen, würde ich mal sagen. Was ist okay, was ist nicht. Ich glaube aber, was so ein besonderes Phänomen natürlich gerade an der amerikanischen Linken ist, und das ist ja auch natürlich auch gerade so diese laute Linke an den Universitäten, ist das amerikanische Schul- und Bildungssystem tatsächlich. Also weil wir haben ja eine sehr, sehr laute Linke, sage ich mal, an den Universitäten. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass gerade in den USA, abseits von manchen, die wegen besonderer Leistung Stipendien kriegen, gehst du nicht mal einfach nach Harvard.
Ja.
Oder sowas. Ne? Und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der auch so ein bisschen auch gerade so von so Blue Collar, also so Arbeiterkonservativen bemängelt wird, dass natürlich du da eine ganz große, laute, in Anführungszeichen linke Bewegung hast, das aber überwiegend, also nicht nur überwiegend, sondern fast ausschließlich Leute aus einem privilegierten familiären Hintergrund ist.
Ja.
Ne? Und die sind natürlich laut, die sind nervig. Ich sage nicht, dass die automatisch falsch liegen damit, aber es ist natürlich gleichzeitig so, dass da ein gewisses Bild transportiert wird. Und aber du ja auch in den USA trotzdem Gewerkschaften hast. Du hast trotzdem Leute in der Arbeiterklasse oder Arbeitendenklasse, um es mal freundlicher zu sagen, die ja auch links sind. Die werden aber nicht gesehen.
Mhm.
Wir hören auch alle nur auf hysterische College-Kids, wenn man es jetzt mal so böse sagen darf.
Ja.
So, ne, und ich glaube, das ist auch so ein Fehler von uns, dass wenn wir über die amerikanische Linke sprechen, irgendwie immer nur an diese privileged kids auf Harvard oder sowas denken. Und das eigentlich halt viel mehr sind.
Früher war Roseanne links. Wenn man die Fernsehserie Roseanne noch kennt und die guckt, dann hat man dort eine liberale, linke, links falsch eigentlich, sozialdemokratisch. Was bei uns sozialdemokratisch ist, war dann eigentlich Roseanne.
Ja.
Hat sich auch ein bisschen verändert. Wie geht's jetzt eigentlich weiter mit Turning Point?
Das ist die Frage. Die Frau von ihm hat gesagt, sie wird's weitermachen. Die
größer als je zuvor.
Größer als je zuvor.
Noch mehr wachsen, noch größer sein, was ich mir gut vorstellen kann.
Wird's mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass auch wieder, auch durch diese Tat, so, und das muss man ja da auch wieder sagen, warum, nehmen wir mal an, der Täter hätte eine Anti-Trump oder eine linke Gesinnung gehabt oder was auch immer. Also ich möchte es nicht abstreiten, ich sehe es halt bislang einfach nirgendwo bewiesen, weil auch von diesen Anhaltspunkten bisher kein einziger präsentiert wurde.
Mhm.
So, nehmen wir mal an, es wäre so gewesen, dann ist natürlich die Frage so, dir muss doch klar gewesen sein, dass genau das passiert. Dir muss doch klar gewesen sein, dass du diesen Schaden verursachen wirst. So, und auch da wieder, ne, so böse das klingt, aber jetzt Charlie Kirk war kein Zahnrad im Sinne von, oder es war vielleicht ein Zahnrad im Trump-System, aber keine Weiche. So, das war kein Stellglied, wo man sagen kann, okay, wenn wir den ausschalten, dann verursachen wir einen wirklich großen Schaden.
Ja.
So, ne? Das war einfach nur wie, ich mach was kaputt, was euch wichtig ist.
Aber ich meine, du darfst doch nicht vergessen, dass die Person Tyler Robinson ist einfach jung, der vermeintliche, der mutmaßliche Täter. Also der, ich glaube nicht, dass da eine strategische Entscheidung getroffen wurde, die er getroffen hat für sich. Ich töte jetzt dieses Stellglied innerhalb des Trump-Kosmos. Ich glaube, das war einfach, ich weiß, ich kann mir über die Motive will ich nicht spekulieren, was
aber,
da.
Wo wir bei dem Thema sind, ich glaube, das ist auch so eine ganz interessante Frage. Und jetzt wird es ein bisschen grenzwertig.
Ja,
aber ich glaube, das ist so eine Frage, die sollte sich jeder mal stellen. Also kennst du Artikel 20 im Grundgesetz?
Sag bitte.
Also Artikel 20 Grundgesetz, ich lese ihn mal vor. Ja, also es gibt so vier Absätze. Erster Absatz, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zweite, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Dritter, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung und die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. So, und der vierte, jetzt kommt er. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Mittel des Widerstands übrigens damals bewusst nicht genannt worden in unserem Grundgesetz.
Ich weiß, mir fällt es so schwer, also das ist natürlich, es ist ein sehr radikaler Ansatz, dieses Selbstverständnis zu sagen, naja, wenn die Demokratie gefährdet ist durch so eine deutsche Version von Charlie Kirk, kann ich mich gegen diese, das bedeutet das ja, kann ich mich dagegen wehren.
Man muss dagegen sagen, man muss dazu sagen, also um es vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist, das heißt Wahlen, Gerichte, alles durchgespielt.
Ich glaube, mich lässt es so, ich sitze hier gerade gegenüber und lächle, weil ich einfach diese traumatische Erfahrung der Corona-Berichterstattung, das war natürlich ein Hauptargument der Corona-Leugnenden.
Natürlich, ne?
Das so, wirklich, die sich ja verstanden haben als die Speerspitze des deutschen Widerstands und ja.
Natürlich, ne, jetzt tatsächlich der Witz, ne, die USA übrigens, Freedom of Speech und alles mögliche, ne, Waffenrecht, bla bla bla, die haben so ein Gesetz nicht. Also so, das explizit, also dass dem Volk das Recht auf Widerstand gibt, haben sie nicht. Es gibt so Second Amendment, du darfst halt Waffen haben, es gibt so ein bisschen, wir haben mal We the People gesagt und sowas, aber so ein richtiges Pendant dazu gibt's nicht. Aber ich finde es natürlich, ich finde halt gerade diese Frage spannend, ne, wie gesagt, auch wieder, ne, dieses Mittel zum Widerstand erst, wenn alle Mittel ausgeschöpft sind, also Gerichte, ne?
Mhm.
So. Aber wenn man sich das mal vorstellen würde, zum Beispiel, und wir haben diesen Artikel 20, so, oder wir hätten diese Situation der USA in unserem Land, sagen wir mal eine fiktive Partei, die in den nächsten 10 Jahren traurigerweise wahrscheinlich die Macht erlangt. So. Und systematisch unsere Demokratie aushebelt, die systematisch auch Gericht übergeht. Also das ist ja auch was die Trump-Administration die ganze Zeit macht.
Gerichte übergehen. Sie sagen es ja auch laut aus und sie sagen es ja und zeigen es auch stolz, dass sie das jetzt einfach Entscheidungen treffen, dass sie Menschen in Positionen bringen, die im Sinne Trumps oder der Trumpschen Politik entscheiden. Also sie tun das.
Ja, und ich glaube, das ist so eine spannende Frage, wenn man sich das anguckt. Und ich möchte hier niemanden irgendwie animieren. Ich meine das überhaupt gar nicht wertend. Aber so, man guckt sich das so an und sieht so, Artikel 20 ist immer so weit, der existiert, aber der ist so weit weg. Und jetzt gucken wir uns aber zum Beispiel die USA an und denken, naja, also auch in einem westlichen Land, so, ich sag mal, die USA bewegen sich so langsam so ein bisschen
schnell,
Richtung
nicht
Artikel
langsam.
20.
Nicht schnell. Also dieses Land verändert sich radikal gerade.
Ja. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, war Charlie Kirk, wäre die Ermordung Charlie Kirks im Artikel 20 inbegriffen? Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Bin auch kein Jurist, ne? Aber es ist natürlich spannend. Es ist natürlich spannend, auch gerade, wenn wir uns anschauen, dass Europa diesen Magerscheiß leider mehr und mehr kopiert.
Mhm.
So, ne? Parteien wie, möchte sie nicht nennen, weil wir wollen ja neutral sein, es realistisch ist, dass diese in den nächsten Jahren an die Macht kommen wird. Und das sind Fragen, die müssen wir uns stellen.
Es ist unausweichlich.
Das sind Fragen, die müssen wir uns stellen. Ja. So, und da sage ich natürlich irgendwie so, okay, ich als Deutscher, so, ne, und ich meine, ich bin Linker, so, ja. So, aber gleichzeitig.
Ich mag, dass du ungefähr vor 60 Sekunden gesagt hast, wir wollen ja hier neutral bleiben.
Ja, deswegen möchte ich über kein Urteil, aber meine eigene Meinung kann ich ja sagen.
So, nee, lass die Meinung draußen.
Ja, nee, aber ich meine, wir stehen da und wir haben uns ja irgendwie alle so dem Grundgesetz irgendwo
verfolgt. Darauf können wir uns einigen. Das ist sozusagen, genau, das ist eine Haltung zu sagen, das Grundgesetz ist für uns der Wegweiser.
Genau das, so, ne, und dem haben wir uns verschrieben. Und das Grundgesetz beinhaltet ja eben auch diesen Artikel 20 und da muss man sich fragen, wo ist unsere Pflicht? So. Und das ist jetzt nicht irgendwie so Corona, sondern so, wir sehen halt gerade, was passieren kann.
Das Interessante ist, dass ich diese Frage, ja, wir sehen, was passieren kann. Charlie Kirk ist ein Beispiel, was über die Grenzen des Landes USA hinausreicht. Aber ich finde, das ist nicht unsere beider Aufgabe, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, die Frage
Sollen die Leute selber stellen.
Wollte ich gerade sagen. Diese Frage sollen die Leute sich selber stellen und gerne auch in den Kommentaren diskutieren. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Artikel 20. Ab wann denkt ihr, ist eine Demokratie gefährdet und was seid ihr bereit zu tun, um diese Demokratie als bürgerliche Pflicht zu schützen? Klammer auf, ganz anders als während der Corona-Proteste, Klammer zu.
Genau.
Das möchte ich nochmal differenzieren.
Ja.
Ja. Obwohl man sich ja damit auch mittlerweile in so ein ganz großes Shitstorm-Hohl werfen kann, wenn du mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo du die Corona-Proteste nicht kritisieren darfst. Oder, das stimmt auch nicht, wo es schwieriger wird, die Corona-Proteste zu kritisieren. Sagen wir es mal so. Also, und ich werde sie immer kritisieren, weil sie sehr, sehr antidemokratisch waren und ich sie sehr antisemitisch, antidemokratisch, antisozial wahrgenommen habe. Und Martin, wir haben beide dort gearbeitet auf diesen Protesten. Wir haben sie beide live miterlebt. Sehr.
Also ich verstehe das auch nicht so ganz, weil ich meine, ja, wir müssen uns eingestehen, viele Maßnahmen waren überzogen.
Auf jeden Fall, das steht, das so, meine ich gar
aber
nicht.
Ich rede wirklich von diesen Protesten. Genau, aber ich habe diese Brücke irgendwie nicht geschlagen, warum ich jetzt auf einmal das in Ordnung finden soll, wenn Achim Müller sagt, dass Corona die jüdische Weltverschwörung ist und uns Mikrochips eingepflanzt werden.
Und ich auch nicht einsehe, warum vor dem Bundestag demonstriert wird mit einem aufgeknüpften Jens Spahn, einer aufgeknüpften Angela Merkel auf einem Galgen als Witz.
Ja.
Sehe ich nicht ein.
Nee, sehe ich auch nicht ein.
Das ist nochmal der Beleg, sozusagen Widerstand heißt nicht zwingend Gewalt.
Nee, absolut nicht. Ne? Und ich glaube auch, so das jetzt vielleicht nochmal, weil nicht, dass mir hier nachher jemand bei mir irgendwie ein Gutheißen dessen, was mit Charlie Kirk
ist wichtig, passiert, dass du nochmal betonst.
Rausgehört hat.
Ja.
Also ich finde das absolut nicht in Ordnung.
Wir beide haben ja an verschiedenen Orten der Welt schon Hinrichtungen mitbekommen. Ich war irgendwie, stand um die Ecke, als Leute hingerichtet wurden. Es hat niemand verdient, hingerichtet zu werden. Weder von einem Staat noch von Privatpersonen. Es ist einfach barbarisch. Ich sage das jetzt einfach. Das ist jetzt mal wirklich ein Punkt, den ich machen möchte. Ich sehe da in deinem Gesicht, darauf gehe ich nicht ein.
Nee, also was heißt hier von meinem Gesicht? Also ich finde...
Hinrichten ist einfach, es löst nichts. Es löst einfach nichts.
Ich gehe da mit absoluter Chor, dass das zumindest als staatliches Mittel nicht tragbar ist.
Ja. Und an dieser Stelle beenden wir die Folge über Wer ist eigentlich Charlie Kirk und was ist da eigentlich passiert. Vielen Dank, lieber Martin. Das war, ich glaube, eine sehr dichte Folge.
Ja.
Da kann man was
perfekt.
Ja, danke schön. Ja.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.